Sammy, den Fehler haben wir schon mal gemacht, dass wir auf das Äußere geschaut haben. Wir haben doch schon mal einen König gesalbt, der eine Hühne von Mensch war. Sammy, du schaust auf das Äußere. Ich aber schaue das Herz an. Interessant, oder? Gott schaut das Herz auch an. Gott kommt nicht darauf an, was äußerlich da ist. Das ist gewaltig. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie groß, wie kräftig, wie schlau, wie schön du bist, was du alles weißt und was du alles kannst, spielt bei Gott keine Rolle, sondern es kommt drauf an, auf dein Herz. Und das ist wichtig. Merk dir das. Schreib dir das in deine Notizen. Es kommt auf mein Herz an. Weißt du, du kannst sagen, allgemein könnte man sagen, ja, deine Hände, die zeigen uns, was du kannst. Ja, vielleicht bist du ein guter Handwerker, super, hat keiner was dagegen. Dein Hirn zeigt, was du weißt, aber dein Herz zeigt, wer du bist. Dein Herz zeigt, wer du bist. Und deshalb geht es in der Bibel auch permanent und laufend und immer wieder ums Herz. Ja? Ein wichtiger Vers steht in Sprüche 4, Vers 23. Da steht, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Mein Herz. Behütest du dein Aussehen? Also was heißt überhaupt behüten? Also behüten heißt darauf achten, Hände drüber halten, schützen, das ist einem wichtig und so weiter. Behütest du dein Aussehen? Ja, ich schon. Ja, ich habe mich heute Morgen stundenlang gekämmt, gewaschen, Zähne geputzt, Ohren geputzt. Und es gibt Leute, die stehen stundenlang vorm Spiegel, um ihr Äußeres zu behüten. Und das ist gut, sollte man schon machen, ja? Hin und wieder mal ein Deo verwenden. Aber dein Herz behüte mehr als alles, was zu behüten ist. Und das ist unser Problem oft, oder? Wir sehen die Dinge, die vor Augen sind. Boah, der sieht aber toll aus, der ist aber stark, der kann aber was, der weiß so viel, er ist ein wandelndes Lexikon. Aber Freund, behüten wir unser Herz. Von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, die Quelle des Lebens. Ja, und du kannst dich einfach mal fragen, was bewegt denn dein Herz? Ja? Wahrscheinlich bewegt dein Herz, wenn du Österreicher bist, wenn der Marcel Hirscher wieder eine Goldmedaille gewinnt. Da springt dein Herz. Das bewegt dich. Wovon wird dein Herz bewegt? Was ist deine Motivation? Weißt du, denk mal an Motivation, an dieses Wort Motiv. Warum tust du irgendetwas? Was bewegt dich? To move steckt drin, oder? Motiv, to move. Etwas bewegen. Was treibt dein Herz an? Und das ist interessant, weil unser Herz spiegelt unsere Motivation wider. Bei Gott ist nämlich die allerwichtigste Frage. Nicht, dass du irgendwas tust, das ist natürlich auch wichtig, sondern die wichtige Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, warum? Warum tust du etwas? Weil ich erinnere mich so als 12-, 13-Jähriger, da gab es endlose Entschuldigungsgänge, die von meinen Eltern erzwungen waren. Also wo ich zu unseren Nachbarn hingehen musste, mich entschuldigen musste. Weißt du, was weiß ich, dann habe ich der Tante Grete so die Hand gegeben. Tante Grete, tut mir total leid, dass ich da in deinem Garten irgendwas gestohlen habe und so. Tut mir total leid. Aber gedacht habe ich, ist mir doch völlig wurscht. Was will die denn überhaupt? Merkt ihr, ich habe was Richtiges getan, oder? Ich habe mich entschuldigt. Aber meine Motivation war schlecht. Und deshalb wird das Richtige, was ich getan habe, falsch. Weil meine Motivation nicht stimmt. Und deshalb, Freunde, immer achten, warum tust du etwas? Warum? Warum gibst du Geld? Warum liest du in der Bibel? Warum gehst du in die Gemeinde? Es ist ganz wichtig, immer zu fragen, warum tue ich das? Mein Herz ist extrem wichtig. David war ein Mann, dessen Herz tickte nach Gottes Herzschlag. Und das liest du in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Da steht nämlich in Apostelgeschichte 13, 22, nachdem er ihn weggetan hatte, das Saul ist gemeint, erweckte er ihn David zum König, dem er auch zum Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Vielleicht hast du auch so ein Smartphone, vielleicht. Und diese Telefone sind, wie der Name schon sagt, ganz schön smart. Du machst nämlich zum Beispiel irgendwo am Untersberg oder am Geisberg oder irgendwo im Gebirge ein Bild und dann kommst du abends nach Hause, fährst dein iPad hoch, wartest ein paar Minuten, bis das alles da so durchgelaufen ist, wartest ein paar Minuten und zack, siehst du, was? Deine Bilder, die du heute Nachmittag am Untersberg gemacht hast. Alles völlig allein. Sind wirklich smart, die Schlaufons. Weißt du, ohne dass du was dafür zu tust, synchronisiert sich dein Telefon mit deinem Computer. Alle Achtung, Smartphone. Die sind smart, die Telefone. Bist du auch so smart wie dein Telefon? Dieser Abgleich der Herzen mit Gott. Der Abgleich meines Herzens mit Gott. Synchronisieren bedeutet abgleichen, dass die gleichen Daten in meinem Herzen sind, die in Gottes Herzen sind. Ja, man könnte das irgendwie ein bisschen in einem Bild darstellen. Ja. Hier ist Gottes Herz. Und hier ist mein Herz oder Davids Herz. Ja. Und in diesen Herzen von Gott, also binäres Zahlensystem natürlich, ja. Da steht genau das Gleiche drin. Was Gott wichtig ist, ist mir wichtig. Was Gott verhasst ist, hasse ich. Wir müssen unser Herz synchronisieren mit dem, was Gott will, was in Gottes Herzen ist. Was macht dich traurig? Was macht dich froh? Gottes Pläne, wird man noch sehen, sind Davids Pläne. Was Gott sagt, sagt David. Was Gott bewegt, bewegt David. Die gleiche Herzfrequenz. Und eben der Videoclip, der hat mir sehr gut gefallen. Top Idee übrigens, vielen Dank. Weißt du, wo du siehst, hier muss erstmal abgeglichen und abgestimmt werden. Es braucht einen Stimmer, damit die Geigen gleichzeitig funktionieren. Und wenn das läuft, kommt ein Hochgenuss für die Ohren raus. Aber wehe, es läuft nicht, ja, dann weißt du, wie Geigen klingen. Brauche ich dir nicht zu erzählen. Gott hat David gefunden, einen Mann, der nach seinem Herzen war. Willst du so einen Mann? Willst du so eine Frau sein? Das ist ja erstmal wichtig, die Frage, oder? Die meisten hierin werden natürlich sagen, ja klar will ich ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Natürlich. Aber wie? Wie werde ich ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes? Gute Frage. Jetzt gib gut Acht. Ich sage dir das Rezept. Du musst schöne Augen haben. Hast du noch nicht gewusst, oder? Dass du schöne Augen haben musst, um Gott zu gefallen. Ja. Hast du schon mal jemand schöne Augen gemacht? Ja. Hast du schon mal jemand gefallen wollen? Es gibt sogar Leute, die nehmen Wimpern, Tusche und so. Damit sie jemand gefallen. Ich habe 5 Frauen daheim wohnen, ich weiß, wie das funktioniert. Ja. Die wollen mir alle schöne Augen machen und deshalb nehmen sie Wimperntusche und was da Kajalstifte und ein ganzes Sortiment, was es da alles gibt. Ja. Nur um mir schöne Augen zu machen. Hast du schon mal jemand schöne Augen gemacht? Weißt du, was das Geheimnis ist von schönen Augen? Sie sehen richtig. Schöne Augen sehen richtig. Sie haben den richtigen Blick. Sie haben den Durchblick. Sie haben die richtige Perspektive. Und das ist extrem wichtig in unserer Zeit, weil heute werden uns viele Dinge als gut und richtig verkauft, die falsch und böse sind. Und wenn du schöne, gute, klare Augen hast, wirst du diesen Betrug entlarven. Wenn aber nicht, wirst du reinfallen. Ja. Schaut mal nach, was in der Bibel steht. Matthäus 6. Also wir reden jetzt ein bisschen über Augen. Augen sind sehr wichtig. Matthäus 6, Vers 22, da steht: Die Lampe des Leibes ist das Auge. Ja? Das ist klar. Durch die Augen fällt Licht in uns herein. Es ist wie eine Lampe, die unser Leben erhält. Wenn nun dein Auge einfältig ist, interessantes Wort, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Jetzt kommt ein interessanter Satz. Wenn nun das Licht, gut zu hören, wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Ein einfältiges Auge. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gehst du auch schon mal zum Fastfood und so, da kriegst du Servietten, die sind einmal zusammengefaltet, ja. So, tschück. Und dann isst du deinen Hamburger und dann nimmst du die Serviette und putzt dir den Mund ab. Die Servietten sind dafür da, dass du dir den Mund abputzt. Und sie sind einfältig. Die tun genau das, was sie sollen. Einmal zusammengefallen. Schlicht, aber sehr wirkungsvoll. Und dann kommst du auf eine Hochzeit. Weißt du, da gibt es dann Serviettenkünste, Technik, die sind 50 Mal zusammengefaltet. Und du kannst nämlich damit gar nichts anfangen, weil du kriegst die Dinger gar nicht auseinander. Ja? Sie taugen nichts, sie sind zu kompliziert. Oder ein anderes Beispiel, wisst ihr, was ein einfältiges Auto ist? Ein Golf 2. Ein Golf 2, der ist einfältig. Da kippst du nur Diesel rein, 54 PS Diesel, kippst du nur Diesel rein und Öl und das Ding fährt. Es tut das, wozu es geschaffen ist. Das ist ein einfältiges Auto. Ein einfältiges Auge tut das, wozu es geschaffen ist, und zwar richtig sehen. Im Gegensatz zu jemand, der böse ist. Weißt du, es gibt böse Servietten und böse Autos. Die tun nämlich nicht das, was man ihnen sagt. Die machen immer irgendwas anderes. Die tun nicht das, wofür sie geschaffen sind. Und genauso ist es mit einem bösen Auge. Es tut nämlich nicht das, was man ihm sagt. Es gehorcht nicht. Und wisst ihr, das Schlimme an der Sache ist, ein böses Auge ist nicht einfach nur blind und sieht nichts, sondern ein böses Auge sieht falsch. Weißt du, ein böses Auge sagt mir, Thorsten, geh ruhig weiter nach vorne, da ist keine Kante. Ein böses Auge stellt die Dinge falsch dar, während ein blindes Auge gar nichts sieht. Ein böses Auge ist schlimmer wie ein blindes Auge. So, ein böses Auge sieht falsch und es sagt, aha, das ist Licht und Wirklichkeit ist es Finsternis. Wenn das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis denn eigentlich? Und weißt du, wie viele Sachen du in der Schule, im Alltag, am Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis, in deiner Umwelt, in deinem Alltag, durch Internet, Fernsehen, Zeitung und so weiter, wie viel Licht du da verkauft kriegst, was eigentlich Finsternis ist? Was? Du bist 16 und hast mit noch keinem geschlafen? Weißt du eigentlich, dass Verzicht krank macht? Das ist Licht, oder? Das ist falsches Licht, Freund. Falsches Licht. Wenn dieses falsche Licht in dich reinkommt, wie groß ist die Finsternis, die in dir ist? Schöne Augen. Du brauchst schöne Augen, um Gott zu gefallen. Sprich, du brauchst den Durchblick. Du musst Dinge bewerten. Du musst Dinge scannen. Du musst wissen, was du siehst, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist nämlich, dass Verzicht gesund macht und nicht krank. Das ist nur ein Beispiel von Tausenden. Ein Mann, eine Frau, die synchron mit Gottes Herz leben will, die braucht schöne Augen. Die muss die Dinge richtig bewerten.
Sie muss den Durchblick haben, nicht nur den Glanz und Gloria sehen, der uns vorgespielt hat, sondern merken, dass das alles nur Pappmaché ist und eine Fassade. Und du musst da durchgucken. Schöne Augen. Und letztendlich bedeutet das, wir müssen glauben. Wisst ihr, die wichtigsten Dinge im Leben, die sehen wir gar nicht. Weißt, wir sehen Geld, wir sehen Gebäude, wir sehen Autos, wir sehen Sportler, wir sehen Schönheit. Aber die wichtigen Dinge, die ewige Welt, Vergebung, Freundschaft, Liebe zu Gott, die siehst du nicht. Da brauchst du schöne Augen, damit du die siehst. Du brauchst ein Glaubensleben. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Weißt du, du siehst sie nicht, du weißt nicht, was da kommt. Du hast es noch nie gesehen, aber du glaubst es. Und dementsprechend, und das ist das Interessante, richtest du heute dein Leben aus. Glauben heißt nicht, dass wir uns auf eine bessere Welt vertrösten, die irgendwann mal kommt, sondern unser Glaube in diese ewige Welt. Und dass Gott die Dinge richtig drehen wird und an den richtigen Platz stellen wird, die hat Konsequenzen in meinem Leben, und zwar am Montag und am Dienstag an meiner Arbeitsstelle. Lerne wie David, schöne Augen zu haben, die richtige Perspektive zu haben. Der David war ein gläubiger Mann, im wahrsten Sinne des Wortes. Schau mal sein Leben an, was der alles durchgemacht hat. Die Höhen und die Tiefen. Lest dann die Psalmen durch, wo du sein Herz siehst. Du merkst, dieser Mann, der war erfüllt mit Gott. Er war erfüllt mit Gottes Liebe. Ihm lag es daran, das zu tun, was Gott tun will. Und er diente ihm mit ganzem Herzen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Gute Frage, oder? Wisst ihr, was David sich wünscht? Und hier sieht man, dass er schöne Augen hatte. Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten, und danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeiten des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Eines habe ich erbeten. Ich will Gemeinschaft mit diesem gewaltigen Gott, mit meinem Retter, Herr. Eines. Wenn ich nur einen Wunsch habe, dann das. Gemeinschaft mit meinem Gott. Und Gemeinschaft bedeutet, dass wir im Gleichklang leben. Woher weißt du eigentlich, was in Gottes Herzen ist? Weißt du, eben haben wir das Lied gesungen, übrigens vom David gedichtet. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß. Thy Word. Woher weißt du denn eigentlich, was Gottes Willen ist? Das kann ich dir genau gut sagen. Hier steht es drin. Deshalb wichtig, abstauben dieses Buch. Regelmäßig, jeden Tag reinschauen. Der David sagt, Psalm 119 ist kaum zu fassen für uns, aber da sagt er, meine Augen sind der Nachtwache zuvor gekommen, um zu sinnen über dein Wort. Wann hast du das letzte Mal morgens um 5 im Bett gelegt? Ja, ich muss raus. Der Herr wartet auf mich, ich will Bibel lesen. Das ist gewaltig, oder? Hast du das schon mal erlebt? Was willst du dann erleben? Weißt du, meine Augen sind der Nachtwache zuvor gekommen. Also es scheint noch sehr früh am Morgen gewesen zu sein. Um nachzusinnen über dein Wort. Und willst du dein Herz synchronisieren mit Gott? Dieses alte Buch. Und ich werde nicht müde, es euch zu sagen und zu wiederholen, wie der Petrus, ist mir wurscht, wenn es euch langweilig ist. Wenn dieses Buch aus deinem Leben rausgeht, klopft der geistliche Tod an deine Tür. Und wir leben in einer Zeit, auch in der Christenheit, wo dieses Buch ganz allmählich und mit frommen Aussagen zur Seite gerückt wird. Wenn du sagst, ja, steht doch in der Bibel, sag, ja, Moment mal. Mach es zu deinem eigen. Schreib diese Worte in dein Herz hinein, weil dann weißt du, da schreibe ich Gottes Wort. in mein Herz hinein. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der Beute gemacht hat. Ja, wir sind keine Jäger und Sammler mehr, aber damals, da haben die Leute schießen müssen, irgendwann, damit sie abends was zu beißen hatten. Ja, und dann war die Freude groß, wenn was Gescheites geschossen worden ist. Er freut sich über Gottes Wort wie einer, der Beute gemacht hat. Wisst ihr, wie mir das oft geht morgens? Gerade so aus dem Bett raus, so Tasse Kaffee kochen und dann schlägst du die Bibel auf und dann denkst du, ja, kenne ich ja eigentlich schon. Es ist nichts mit Freude, wie einer, der Beute gemacht hat, sondern es gähnt mich an. Wisst ihr warum? Ich habe keine schönen Augen. Ich habe keinen richtigen Blick mehr auf meinen Gott. Da scheint es jemand zu geben, der mit dem Blick verfinstern und vernebeln und verblenden will, so dass ich da morgens am Küchentisch sitze und denke, kennst du ja alles schon. Es gibt Wichtigeres im Leben jetzt zu tun. Dramatisch, oder? Er liebte Gottes Wort. Er liebte Gott mit seinem ganzen Herzen. Eines habe ich erbeten. Er liebte Gottes Wort. Er hat darüber nachgesonnen. Weißt, wir reden jetzt darüber, wie wir unser Herz synchronisieren. Jetzt weißt du, liebe Gott, liebe sein Wort, sinne nach. Dann war er ein Mann, der mit mutiger Überzeugung gehandelt hat, ohne auf den Unglauben und die Nörgelei von anderen zu sehen. Wird man noch entkommen. Er lernte außerdem, auf den Herrn zu warten. Zu warten, Geduld zu haben. Und er übergab sich dem, der Recht richtet. Vielleicht erinnert ihr euch daran, er hätte zweimal den Saul am Boden festnageln können. Und seine Freunde haben ihm gesagt, David, jetzt, nagel ihn an der Erde fest. Er hat gesagt, nein. Er übergab sich dem, der Recht richtet. Er hat gewartet. Das ist David. Warum hat er gewartet? Wisst ihr warum? Er hatte schöne Augen. Er wusste, die Stunde kommt und Gott wird alles an seinem Platz hinstellen, wo es hingehört. Und er übergab sich dem, der Recht richtet. Und das kann nur ein glaubendes Auge, ein gläubiger Mensch tun. Und wenn du guckst, bei all seinen Schwächen, die er hatte, seine Sünde in seinem Leben, die zum Himmel schreit, war er doch immer wieder bereit, Schuld bedingungslos zuzugeben und sich von Gott zurechtweisen zu lassen. Weißt du, und das ist auch ein Synchronisierungsprozess, oder? Wie die beiden Geigenspieler, die Reesburschen, da eben uns gezeigt haben. Weißt du, voneinander lernen, wenn der andere nicht sauer zu sein, nicht einen Beleidigten zu spielen, sondern aha, okay, ja, hier muss was geändert werden. Meinem David waren gravierende Sünden im Leben. Und er war bereit, Vergebung zu bitten, Vergebung anzunehmen und aus diesen Fällen, die er gehabt hat, aus dieser Sünde, eine Lehre mitzunehmen für sein zukünftiges Leben. Das ist David. Das sind seine schönen Augen. Das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und durch die vielen Tiefen, durch die er durchging, wurde er großzügig und großherzig, der Mann. Und er, als er den Thron bestieg, bestieg ihn als Diener. Und nicht als Herr wie der Saul. Und natürlich ist das so, Männer und Frauen Gottes, die schießen nicht über Nacht wie Pilze aus dem Boden. Ne? Also Pilze, bip, die sind da und am nächsten Tag sind sie nicht mehr da. Ja? Du latschst da drüber im Wald, du achtest gar nicht darauf. Weißt? Und die haben null Widerstand, so Pilze. Hast du das mal gemerkt? Die haben keinen Rückgrat. Aber die schießen über Nacht aus dem Boden. Aber ein Mann und eine Frau Gottes schießt nicht über Nacht aus dem Boden, sondern es braucht ein Leben dafür. Aber ein Leben, in dem stabile Leute heranwachsen, wie Eichen so fest. Wenn der Wind kommt, bleiben sie stehen. Aber um eine Eiche zu werden, weißt du, was du da tun musst? Und es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber es ist so. Du musst in die Schule Gottes gehen. Jetzt hat die Schule gerade angefangen, oder? Vor 2 Wochen. Jetzt redet der da von Schule Gottes. Und ich will euch mitnehmen in Davids Klassenzimmer. Davids Klassenzimmer, wisst ihr, wie das aussah? Da war das hügelige Bergland, das karge Bergland um Bethlehem herum. Da hat der Teenager David Tage, Wochen, Monate zugebracht, hat den kalten Herbstwind auf seine Haut gespürt, den Regen, die brennende Sonne im Sommer. Und hier hat er treu gedient. Tag für Tag. Schnee, Regen, Wind, Sonne. Und er hatte vier Lehrer. Seine Lehrer hießen der Herr Einsamkeit, der Herr Zurückgezogenheit, der Herr Eintönigkeit und Frau Wirklichkeit. Also wir brauchen eine Frau, Quotenfrau, Frau Wirklichkeit. Ja. Die vier Lehrer hat er gehabt. Und lass uns die Lehrer mal anschauen. Die vier Lehrer, der erste hieß der Herr Einsamkeit. Das ist gewaltig. Der Herr Einsamkeit hat dermaßen pädagogische Fähigkeiten. Der kann uns so viel beibringen, wir ahnen es gar nicht. Er ist ein erfahrener Lehrer. Und da war der David zu seinen Füßen gesessen. Herr Einsamkeit, kein Bluetooth-Kopfhörer, kein Facebook, kein Instagram, kein Radio, kein Fernsehen, kein Internet, keine Zeitung, keine Illustrierten, keine Sportzeitung. Nichts. Er allein mit der Witterung, mit seinen Schafen und mit Gott. Nichts, aber auch gar nichts, was ihn irgendwie ablenken kann. Herr Einsamkeit. Herr Einsamkeit ist so wichtig in unserem Leben, oder? Die meisten von uns, die meisten Menschen, die halten Einsamkeit überhaupt nicht mehr aus. Weißt du, mein Nachbar in Sarajevo, der ist so alt wie ich, ein bisschen jünger, 45. Weißt du, was der mir sagt irgendwann mal? Weißt du was, Thorsten? Ich kann abends überhaupt nicht ohne Fernsehen einschlafen. Kannst du dir das vorstellen? Der schläft ein und der Fernseher dudelt da. Die meisten Menschen werden morgens geweckt vom Radiowecker oder von irgendeinem Gebimmel und Gedudel aus dem Wecker raus. Weißt du, nur nicht nachdenken. Du kommst in die Küche, das Radio läuft schon, ist mit einer Zeituhr so eingestellt und wir sind immer unter Beschallung, oder? Ob wir wollen oder nicht. Dann kommst du raus aus der, im Autoradio Musik. Da hörst du Hupen, Ampeln, Leute, die schreien auf dich, weil du nicht aufpasst. Im Straßenverkehr kommst du in die Arbeit, da ist irgendwie Stress, da hört wieder einer Musik, dann sollst du dieses E-Mail beantworten und der hat dieses Anliegen an dich und der und der. Und du keine Ruhe mehr. Einsamkeit. Wann bist du zum letzten Mal in die Einsamkeit gegangen? Weißt du, lass den Lehrer Einsamkeit Einwirkung auf dich haben. Du brauchst jeden Tag Einsamkeit, damit du mit Gott allein sein kannst. Das kannst du nicht im Trubel des Alltags. Reserviere die beste Zeit deines Tages. Ich weiß nicht, wann die ist für dich. Für Gott. Geh in die Einsamkeit rein. Du siehst das beim Herrn. Ja, der ist morgens früh aufgestanden, um allein zu sein mit seinem Gott. Wahnsinn. Wenn der Herr das nötig hatte, könnte es sein, dass er doch gut für uns ist. David ist hier in der Einsamkeit. Das ist gewaltig. Einsamkeit. Herr, Zurückgezogenheit. Das ist eine andere Art, wie Gott seine Diener trainiert. David hat null Beifall bekommen für sein Schafehüten. Überhaupt gar nichts. Kein Rosen, kein Wein. Er hat auch kein Selfie gepostet mit dem erlegten Bären oder Löwen. Nix. Keiner hat davon gewusst. Gar nichts. Stand nicht direkt, hier bin ich mit dem erlegten Bären, 2 Sekunden später im Facebook. Nix. Gar keiner hat es gesehen. Keiner hat es gehört. Und was hat er trotzdem gemacht? Er hat trotzdem die Schafe gehütet, er hat trotzdem die Schafe bewahrt vor irgendwelchen Viechern, die da angekommen sind. Und interessanterweise, die Leute vertragen es am besten, im Rampenlicht zu stehen, die mit der Zurückgezogenheit zurechtgekommen sind. Gott bildet diesen David aus in der Zurückgezogenheit, ganz wichtig. Und wir werden es später sehen, er vertrug dann dieses Rampenlicht. Warum? Weil er in der Zurückgezogenheit gedient hat. Eintönigkeit, der Herr Eintönigkeit, weißt du? Überleg mal dein Leben. Im Prinzip ist unser Leben eintönig. Und es besteht aus Arbeit, Schlafen und Essen. Und dann immer im Kreis herum. Und dann fährst du vielleicht nochmal eine Woche an der Adria und das war's. Ja. Unser Alltag, Freunde, ist im Prinzip grau. Aber das macht gar nichts, weil in der Eintönigkeit lernen wir Treue und Verbindlichkeit. Hier lernen wir, unserem Mann zu stehen, an der Arbeit, in der Schule, wo auch immer du stehst. Morgens raus, Arbeit, nachmittags nach Haus. Ups. Nachmittags nach Haus. Und immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Und dabei lernst du was. Treue. Dein Dienst, deine Arbeit, dein Leben für deine Familie, für deine Freunde, für den Herrn, treu zu führen. Und wohl dem, der es lernt in jungen Jahren. Dann wirst du es später einfacher haben, wenn du mal eine Familie hast, wenn du Verantwortung hast in der Arbeit, wenn du Verantwortung hast in der Gemeinde. Wohl dem, der es eingeübt hat, in der Eintönigkeit sein Leben mit Gott richtig zu leben. Und die letzte Lehrerin heißt Frau Wirklichkeit. Weißt du, der David ist nicht jemand gewesen, der irgendwie verträumt hinter den Bergen da mit der Harfe gespielt hat, mit zunen Augen. Weißt du, seine Lieder, seine Anbetungslieder sind die besten, die jemals geschrieben wurden, werden heute noch gesungen. Weißt du, er hat auch nicht den Schafen beigebracht, wie man Menschen macht. Und die Fingernägel abgekaut oder so. Nein, weißt du, was der gemacht hat? In der Wirklichkeit. Schafe gehütet. Und wenn ein Bär und ein Löwe kam, da steht da in der Bibel ganz interessant, wenn er schon so ein Schaf genommen hat, kannst du nachlesen in 1. Samuel 17, 34, wenn er schon ein Schaf genommen hatte, da steht da, dann lief ich ihm nach und riss es aus seinem Maul wieder raus und packte den Bär am Barte. Interessant, wie er das schreibt. Weißt du, wenn ich der David gewesen wäre, ich wäre nachgelaufen. Ich wäre weggelaufen, aber nicht nachgelaufen. Ja? Merkt ihr, wie treu dieser Mann ist, wie verbindlich der ist? Dem war so ein Schaf von seinem Vater nicht egal. Weißt du, ich hätte gedacht, scheiß der Hund drauf. Ein Schaf mehr oder weniger. Er läuft ihm nach. Das sind Leute, die Gott gebrauchen kann. Die in der Wirklichkeit leben. Und hier im zurückgezogenen Alltag wächst David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes heran. Hier im Hinterland von Bethlehem lernt er auf Gott zu hören, seine Ohren, seine Herzen ganz weit aufzumachen. Hier lernt er richtig zu sehen. Hier lernt er, wie man stille Zeit macht, wie man über Gott nachdenkt, wie man über sein Wort sinnt und wie man den Herrn anbetet. Hier im kargen Bergland von Bethlehem. Freunde, und das kommt nicht allein. Man wird nicht allein ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist kein Automatismus. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo alles so im Fluss ist, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Alles geht so schnell. Wir sind in einem Fluss der Zeit, was heute Wirklichkeit ist, weißt du, da weißt du nicht, ob das morgen noch in ist. Die Zeiten ändern sich so schnell. Wir sind in einem Fluss, der dahin fließt. Und sind wir Menschen, die bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen? Ich erinnere mich gern an dieses Kinderlied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Da geht es weiter, nur die toten Fische, die schwimmen immer mit dem Strom, weißt du, Bauch oben. Und weg sind sie. Und ja, es ist anstrengend, mit dem Herrn zu leben. Aber es ist gleichzeitig erfüllend und schön. Es gibt nichts Schöneres. Weißt du, wenn du immer gegen den Strom schwimmen musst, ist nicht einfach, weil du immer derjenige bist, der anders denkt. Alle anderen meinen das, du bist immer der, der meint dieses. Da denke ich so oft, weißt du, Herr, ich fahre mit dem Auto durch Sarajevo, warum bin ich immer derjenige, der immer anders denkt als alle anderen? Ja, sagt der Herr, weil du derjenige bist, der gegen den Strom schwimmt. Und das ist nun mal schwieriger, aber du schwimmst zur Quelle hin. Und das ist wichtig. Wir wollen zur Quelle hin schwimmen. Freunde, wir müssen unser Herz mit Gott synchronisieren. Werf das Buch nicht beiseite, bewusst oder unbewusst. Und fange heute damit an, Ich weiß nicht, wie das aussieht in deinem geistlichen Leben. Vielleicht bist du hier hingekommen und denkst, ja, da gehe ich mal nochmal am Jugendtag und so, da gibt es immer so ein tolles Sandwich zum Mittagessen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht. Vielleicht hast du die Bibel schon längst beiseite gelegt und ist schon Zentimeter Staubschicht oben. Das ist das lebendige Wort Gottes. Und lass dir diesen Segen nicht entgehen, der aus diesem Buch hervorkommt. Fülle dein Herz damit. Synchronisiere dein Herz mit den Gedanken Gottes, die er hat für unser Leben. Und dann wird unser Leben Erfolg haben. Dann werden wir verändert in sein Bild. Dann werden wir lernen, richtig gut mit schönen Augen zu sehen. Dann werden wir gläubige Menschen werden. Dann werden wir Männer und Frauen mit Rückgrat. Und was braucht unsere Gesellschaft mehr als solche Leute? Leute, die synchronisiert sind mit Gottes Willen. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Warum? Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Und hier unser Herzen. Hier kannst du deinen Namen einsetzen. Wir müssen uns abgleichen mit Gott. Und das ist ganz interessant. Unsere Ohren, die hören eigentlich immer, was unser Herz liebt. Unsere Augen sehen eigentlich auch immer das, was unser Herz liebt. Ein Beispiel, dass unsere Ohren hören, was unser Herz liebt. Sind zu Hause und so, ich rufe, Kinder, Tisch abräumen. Nichts passiert. Gar nichts passiert. Ja. Ich rufe, Kinder, Tisch abräumen. Nichts passiert. Meine Frau sagt zu mir, Thorsten, die hören dich nicht. Sag ich, doch, die hören mich. Gib acht, ich mache jetzt die Probe. Kinder, es gibt Eis. Tschüpp. Sitzen vier Kinder am Tisch. Ja. Unsere Herzen hören immer das, was sie hören wollen. Unsere Herzen sehen immer, was sie hören wollen. Und deshalb ist es wichtig, Freunde, dass wir unser Herz richtig einstellen, damit wir das sehen, was richtig ist. Und damit wir das hören, was richtig ist. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Wie behütest du das? Durch vier Lehrer, indem du einsam bist mit Gott, indem du in der Zurückgezogenheit mit Gott lebst, indem du im wirklichen Leben mit beiden Beinen drinstehst und indem du Eintönigkeit aushältst und treu deinen Dienst tust. Okay, das war's schon.